Lasst uns noch einen Text aus dem ersten Petrusbrief lesen, Kapitel 2. 1. Petrus 2, die Verse 21 bis 24. Hier schreibt Petrus: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Liebe Brüder und Schwestern, in den Versen vor diesem gelesenen Text gibt Petrus Anweisungen an die Sklaven, wie sie sich ihren Herren gegenüber verhalten sollen. Im ersten Jahrhundert nach Christus lebte eine große Anzahl von Menschen in der Sklaverei, und wir wissen das aus dem Neuen Testament, unter ihnen auch viele Christen. Petrus hat die Sklaven nicht aufgefordert, sich zu befreien. Er hat sie ermutigt, auszuharren. Und sie sollten ausharren, trotz dem Unrecht, was ihnen widerfährt, trotz vieler Unannehmlichkeiten. Und sie sollten gerade den verkehrten Herren Gutes tun und dadurch die Gnade Gottes erfahren. Und dann begründet Petrus diese Anweisung mit dem soeben gelesenen Text, mit dem Hinweis auf Jesus Christus, auf sein Leiden, auf sein Sterben, mit dem Hinweis, dass die Gläubigen berufen sind, in die Fußstapfen Jesu zu treten, sich also in dieser Welt so zu verhalten, wie unser Herr Jesus Christus sich verhalten hat. Und das ist sicher für Menschen, die versklavt waren, noch viel schwieriger zu erfüllen als für freie Christen. An dem heutigen Tag weist dieses Wort Gottes auf das Kreuz hin, auf das Holz, wie Petrus es in unserem Text nennt. Und dieses Holz, und das ist nun nichts Besonderes, wenn ich das sage, es stammte ja einst einmal von einem Baum, von einem lebenden Baum, der Nadeln hatte, der Blätter hatte oder auch Früchte hervorbrachte. Vielleicht war es eine Zeder oder eine Eiche. Aber jetzt ist es ein trockenes Stück Holz, behauen, nicht mehr in der Lage, Frucht zu bringen, nur noch dazu berufen, dem Leiden und dem Tod für verurteilte Straftäter zu dienen, nur noch trockenes Holz. Die Bibel kennt aber nicht nur solch totes Holz, nein, sie kennt auch lebendiges Holz, Bäume, die Früchte tragen. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir von einem Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott gibt Adam und Eva die Anweisung, nicht von diesem Baum zu essen. Und die Schlange hat dieses Gottesgebot in Frage gestellt. Eva unterliegt der Versuchung der Schlange. Eva sieht, dass dieser Baum begehrenswert ist, weil er klug macht. Und dann nimmt sie die Frucht und gibt ihrem Mann, sie isst und er isst, und beide verstoßen gegen Gottes Gebot. Was für eine verderbliche Frucht hat doch dieser Baum dann für den Menschen, für das ganze Menschheitsgeschlecht hervorgebracht? So müssen wir sagen, dass dieser Baum mit der Grund ist für das Aufkommen der Sünde in dieser Welt. Welch schreckliche Frucht von einem lebenden Baum! Die Bibel berichtet aber auch noch von einem anderen Baum, dem Baum des Lebens, der ebenfalls im Garten Eden stand, und zwar in der Mitte des Gartens. Und Gottes Wort sagt, nachdem Adam und Eva von dem Baum des Guten und des Bösen, der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben, sagt Gott, damit aber nun der Mensch seine Hand nicht etwa ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, schickt Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinaus und lässt östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen, damit die Menschen eben nicht mehr zu diesem Baum des Lebens zurück können, von ihm essen und eventuell dann ewig leben. Das wollte Gott verhindern. Und so ist auch dieser Baum dem Menschen nicht von Nutzen. Dieser Baum ist der Grund für die Vertreibung des Menschen aus dem Garten Eden. Hier haben wir zwei lebende Bäume vor uns und beide sind nicht zum Segen für den Menschen, sondern zu seinem Fluch geworden. Zwei Bäume mit verhängnisvoller Bedeutung für die Menschheit. Aber es bleibt nicht bei dieser verhängnisvollen Bedeutung. Im Gegenteil, den Baum des Lebens finden wir im Neuen Testament wieder, und zwar erst in der Offenbarung. Und da ist es ein Baum des Segens und der Heilung für die Menschen. Aus Offenbarung 2 lese ich eine Stelle. Ganz bekannt, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Oder drei andere Stellen aus Offenbarung 22, ganz zum Schluss unserer Bibel. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Und wiederum Offenbarung 22, glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Und fast ganz zum Schluss, Offenbarung 22, Vers 19, und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Aber wie kommen wir zu diesem Baum des Lebens? Wie können wir seine Früchte essen? Wie können wir durch den Baum des Lebens ewig leben? Nun, da müssen wir wieder zurück zu diesem toten Baum, zu diesem Holz, zu diesem Kreuz für die Übeltäter. Aber wie kann durch ein totes Holz Leben entstehen? Im Alten Testament, im 4. Buch Mose, finden wir einen interessanten Bericht über ein Stück Holz, das auch tot war und unter normalen Umständen nicht in der Lage ist, Frucht hervorzubringen. Israel hat wieder einmal gegen Gott und seine Führer gemurrt. Und Gott will nun durch ein Zeichen, ein besonderes, ein wunderbares Zeichen, dem Volk Israel zeigen, wer von nun an ihr Priester sein wird, und Gott möchte auch damit das Murren des Volkes beenden. Und ich möchte diesen Bericht einmal lesen. Er steht in 4. Mose 17, ab Vers 17. Vers 16. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Söhnen Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen ihren Fürsten nach ihren Vaterhäusern, zusammen 12 Stäbe. Du sollst den Namen eines jeden auf seinen Stab schreiben, und den Namen Aaron sollst du auf den Stab Levis schreiben. Denn nur je ein Stab ist für jedes Haupt ihrer Vaterhäuser da. Und du sollst sie in das Zelt der Begegnung vor dem Zeugnis niederlegen, wo ich euch begegne. Und es wird geschehen, der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen, und so werde ich vor mir das Murren der Söhne Israel zum Schweigen bringen, mit dem sie gegen euch murren. Und Mose redete zu den Söhnen Israel, und alle ihre Fürsten gaben ihm je einen Stab für einen Fürsten, nach ihren Vaterhäusern, 12 Stäbe und der Stab Aarons war unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in das Zelt des Zeugnisses. Und es geschah am anderen Morgen, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, siehe, da hatte der Stab Aarons vom Haus Levi gesprost. Er hatte Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben und Mandeln reifen lassen. Wir erkennen, dass es in Gottes Allmacht steht, auch aus einem Stab, einem toten Stück Holz, Leben werden zu lassen. Für ihn, den Schöpfer Himmels und der Erden, ist das möglich. Aber wo steht die Menschheit? Wo stehen wir? Wir haben bisher weder den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu sehen bekommen, noch den Baum des Lebens. Ich glaube, wir können sagen, dass wir in unserem Leben immer wieder die Früchte des ersten Baumes schmecken. Bitter, verderblich, sündig. Das ist doch die Wirklichkeit der Menschheit, auch unsere Wirklichkeit. Die Menschen sind Gott ungehorsam und fragen nicht nach seinen Geboten. Vom Baum des Lebens können wir noch nicht essen. Die Zeit dazu ist noch nicht gekommen. Wirklich noch nicht? Doch, Brüder und Schwestern, wir können bereits jetzt schon von dem Baum des Lebens essen und damit seine heilenden Früchte genießen, und zwar im Glauben. Wie ist das möglich? Den Baum kennen wir doch noch gar nicht. Nun, es ist ein anderer Baum. Es ist wieder dieses tote Holz, dieses Kreuz von Golgatha, nur für die Hinrichtung von Straftätern bestimmt. Dadurch können wir bereits jetzt schon vom Baum des Lebens essen und seine heilenden Früchte genießen. Wir können im übertragenen Sinne wie zu dem Stab Aarons sagen, das Kreuz hat Knospen hervorgebracht und Blüten getrieben und Mandeln reifen lassen. Gottes Wort beschreibt diese Frucht natürlich mit anderen Worten. Petrus sagt ja in dem gelesenen Text, wir sind den Sünden abgestorben, wir leben der Gerechtigkeit, wir sind durch seine Striemen geheilt. Paulus schreibt im Kolosserbrief, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, er hat ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, er hat ihn ans Kreuz genagelt. Und der Schreiber des Hebräerbriefs drückt es so aus. Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, und mit seinem eigenen Blut ist er ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Das ist diese Frucht des toten Holzes, des für Übeltäter gedachten Kreuzes, die ewige Erlösung. Das tote Holz des Kreuzes hat einen hohen Priester, den hohen Priester, auch für uns hervorgebracht. Ich staune. So wie Gott den toten Stab Aarons zum Erblühen brachte, so brachte er auch das tote Holz des Kreuzes zu einer noch viel kostbareren Frucht, nämlich zur ewigen Erlösung für uns. Dieser Mandelzweig Aarons, das wissen wir aus dem Buch Jesaja, ist auch ein Symbol für die Kraft Gottes. Und er wird auch noch einmal in Hebräer 9 erwähnt, dieser Stab, dieser Mandelzweig, hier für das Symbol der Auferstehung Jesu, des hohen Priesters der Gemeinde. Und auch noch eine weitere Parallele wird zwischen dem Mandelzweig und Jesus Christus deutlich. Der Mandelbaum war ja und ist es wohl auch heute noch in Israel der erste Baum, der im Jahresablauf blüht. Und sein hebräischer Name, wenn man ihn übersetzt, bedeutet der Frühe oder der Wache. Und so können wir durchaus sagen, dass so wie der Mandelbaum der erste Fruchtbaum im Jahresverlauf in Israel war, der blühte, so bringt auch das tote Kreuz auf Golgatha die erste, die größte Frucht hervor, die Ewigkeitscharakter haben wird, nämlich den hohen Priester für die Menschen. Paulus beschreibt das in Galater 3 so: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfingen. Dafür können wir ihn nun nur verschämt und demütig preisen. Wer von uns hat das verdient? Niemand, ich sicher nicht. Preis sei seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und Paulus schreibt im Philipperbrief die so bekannten Worte: Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dass Paulus das mit dem Kreuz hier nochmal ausdrücklich erwähnt, das zeigt doch, dass er sagen will, er hat die schlimmste Tötungsart im Altertum erleben müssen, die Kreuzigung. Darüber haben wir in einer anderen Verkündigung schon einmal gehört. Jesus hat einen hohen Preis gezahlt als Lösegeld für uns, sein Leben. Und es wurde ihm nicht leicht gemacht, dieses Leben zu geben. Es war eine qualvolle Art zu sterben, die er durchmachte. Aber es war ja nicht die Kreuzigung alleine, die Jesus quälte. Auch viel früher hatte er schon Leid und Anfechtung erdulden müssen. Er begegnete als einer, der in Gestalt Gottes war, in dramatischer Art der Sünde in dieser Welt. Er wird vom Teufel versucht, nach seiner Taufe im Jordan. Er besteht die Versuchung. Eva und Judas haben die Versuchung nicht bestanden. Er trifft überall auf Unglauben und wird sogar von den Pharisäern beschuldigt, dass er mit dem Satan im Bunde sei, als er einen Besessenen heilt. Selbst auf seine Mitarbeiter, seine Jünger ist kein Verlass. Zu Petrus muss er sagen: Geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich das lese. Petrus, dieser Mann wird von ihm Satan genannt. Schrecklich. Und seine Jünger versagen, als sie im Garten Gethsemane beten sollen, wachen sollen, sie schlafen ein. Mit List wird er gefangen genommen. Judas, sein Jünger, küsst ihn und verrät ihn damit an seine Häscher. Die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchen falsches Zeugnis gegen ihn, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie verstoßen damit doch gegen das 9. Gebot: Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Alle Jünger verließen ihn bei der Gefangennahme und flohen. Sein Jünger Petrus verleugnet ihn. Er wird verschmäht und verspottet von Herodes, von den Soldaten, von den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten, den Ältesten, den am Kreuz Vorübergehenden, sogar von den mit ihm gekreuzigten Räubern. Er wird vor der Kreuzigung körperlich misshandelt durch die Hohenpriester, durch die Soldaten des Pilatus, durch die Soldaten, die ihn dann kreuzigen. Er wird nicht freigesprochen, obwohl Pilatus und auch Herodes keine todeswürdige Schuld an ihm finden. Er wird gekreuzigt durch eine falsche Rechtsprechung. Und damit verstoßen alle daran Beteiligten doch gegen das 6. Gebot: Du sollst nicht töten. Und damit ist doch gemeint, nicht unrechtmäßig töten, denn töten hatte Gott ja als Strafe auf bestimmte Vergehungen ausdrücklich gestattet, ja sogar angeordnet. Aber hier, wenn es heißt, du sollst nicht töten, dann ist das unrechtmäßige Töten gemeint. Und genau das ist doch mit unserem Herrn Jesus Christus geschehen. Und wenn wir seinen Todeskampf am Kreuz uns anschauen, auch da wird ihm keine Erleichterung zuteil. Wenn einer unserer Lieben Abschied nimmt, im Sterben liegt, dann tun wir doch alles, um das Leiden zu lindern. Es werden ihm Schmerzmittel gegeben. Jesus wird immerhin Wein mit Essig vermischt gereicht, um ihm etwas Linderung zu verschaffen, aber wohl eher, damit die Soldaten Ruhe haben. Jesus lehnt es ab, diesen Trank. Wir tun alles, damit der Sterbende Ruhe hat. Jesus muss die lärmende und spottende Menschenmenge ertragen. Er hatte keine Ruhe im Todeskampf. Und dann auch noch das Verlassensein von Gott. Schlimmer, dramatischer konnte es nicht mehr sein. Wir trösten den Sterbenden. Bei Jesus ist niemand, der ihm Trost zuspricht. Im Gegenteil, verlassen von allen muss er ausrufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist der, der zu Recht hätte das sagen können, was in Klagelieder 1, Vers 12 steht. Ich zitiere: Ist es noch nicht zu euch gedrungen, alle, die ihr des Weges zieht? Schaut und seht, ob es einen Schmerz gibt wie meinen Schmerz, der mir angetan worden ist, mit dem mich der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Welcher Mensch hätte das so ausdrücken können, wenn nicht unser Herr Jesus Christus? Denn ihm wurde der größte Schmerz angetan, den es geben konnte, verlassen von Gott, seinem Vater. Wo ist ein Mensch, dessen Leben und Lebensweg so rein und sündlos gewesen ist wie der seinige? Wo ein Mund, der so heilig gesprochen hat wie er? Wo gibt es Hände, die so freundlich gesegnet und geheilt haben wie er? Wo ist dein Herz, das so treu geliebt hat wie er? Wo sind Füße, die so unermüdlich unterwegs waren für andere wie seine Füße? Und dennoch, vielleicht gerade deshalb, haben die Bosheit der Bösen, auch die Schwachheit der Guten, die Arglist der einen, die Verblendung der anderen, Geiz, Neid, Hochmut, Menschenfurcht, Lüge, Ungerechtigkeit, Gewissenlosigkeit, Gottlosigkeit, all das hat gemeinsam dafür gesorgt, das Meisterstück der Sünde auf dieser Welt zu vollbringen. Es war kein Gesellenstück, es war ein Meisterstück. Es ist ein Gemeinschaftswerk vieler gewesen. Es ist eine Schmach für Israel, dass es solchen Frevel begehen konnte. Es ist aber auch eine Schmach für das ganze Menschengeschlecht, dass gerade dieser eine aus ihrer Mitte, dieser Sündlose, dieser Heilige, solches Leiden und Sterben erdulden musste. Die Menschheit hat sich für den Edelsten, für den Heiligsten ihres Geschlechts entschieden, diesen umzubringen und damit zu beweisen, zu welch vollendeter Sünde sie in der Lage ist. Und selbst Feinde wurden zu Freunden durch ihr gemeinsames Vorgehen gegen Jesus. Lukas berichtet uns das in Kapitel 23. Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft. Sünde verbindet und macht aus Feinden Freunde. Es gibt viele Gräuelstätten der Weltgeschichte. Es gibt Gefängnisse für politische Gefangene, wie in Südafrika, diese Insel, wo auch Nelson Mandela gefangen war, politisch gefangen war. Es gibt Vernichtungs- und Konzentrationslager wie Auschwitz. Sie alle wurden zu Gedenkstätten hergerichtet, die man heute besuchen kann. Das ist auch gut und richtig so. Der Mensch muss durch solche Mahnmale immer wieder daran erinnert werden, zu welchen Gräueltaten er fähig war und auch heute noch ist. Aber die größte Schandsäule, Brüder und Schwestern, die sich die Menschheit jemals gesetzt hat, das ist das Kreuz von Golgatha. Dieses trockene Holz, von dem sie alle meinten, dass da nur der Tod, aber keine bleibende Frucht mit verbunden ist. Hier geschah die größte Ungerechtigkeit, die Menschen nur begehen können. Auch unsere Sünden, meine Sünden, sowohl der Gedanken, der Worte, der Taten, der Unterlassungen, auch sie sind Mitgrund für Jesu Tod am Kreuz. Er spricht auch heute an diesem Morgen zu mir und zu uns mit Jesaja 43. Mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden, du hast mich ermüdet mit deinen Sünden. Ja, das haben auch wir gemacht. Auch wir haben ihm Arbeit gemacht, auch wir haben ihn ermüdet mit unseren Sünden. Aber, liebe Brüder und Schwestern, das war ja genau der Grund für das Kommen Jesu in die Welt. Er kam ja nicht, weil wir Gerechte sind, weil wir gut sind. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sündern zur Buße, so belehrt er einmal die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und wir dürfen still und dankbar diese Frucht des Totenholzes, des Kreuzes annehmen, unser ewiges Leben, eine sehr teuer bezahlte Frucht. Wir haben hier auch ein solches Kreuz hängen. Es ist nicht aus Holz, es ist aus Metall. Warum haben wir es aufgehängt? Als Schmuckzeichen? Damit in unserer Kirche etwas Imposantes hängt? Das wäre zu wenig. Immer wenn wir dieses Kreuz anschauen, muss es uns an die Bedeutung des Kreuzes auf Golgatha erinnern, nämlich dass dieses Kreuz kein Schmuckstück war, sondern ein Zeichen grauenvoller Menschenquälerei und Gottverlassenheit, eben, wie die Schrift sagt, ein Fluchholz. Bei allen Leiden, die Jesus begegnet sind, wurde er weder zornig noch verärgert. Er ist der, wie wir gelesen haben, wie Petrus es schreibt, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte. Wir wissen, wie wir reagieren, wenn wir geschmäht werden, wenn wir leiden müssen, ungerecht. Jesus war anders. Als sein letzter Leidensweg beginnt, sorgt er sich immer noch um andere Menschen. Er heilt das von Petrus, diesem Knecht Malchus, abgeschlagene Ohr. Und selbst am Kreuz kümmert er sich um andere, um seine Mutter und um seinen Jünger Johannes. Zu ihr sagt er: Frau, siehe dein Sohn. Und zu Johannes: siehe deine Mutter. Und damit will er beide doch einander anbefehlen. Johannes nimmt sie sofort, wie die Bibel es uns sagt, zu sich in sein Haus. Liebe und Sorge um die Seinen bestimmen auch hier sein Denken. Und er kümmert sich auch um den Räuber am Kreuz. Er sagt zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und damit beweist er doch auch, dass er der Herr des Himmels ist. Aber die allerhöchste Sorge, die allergrößte Bitte bringt er für seine Feinde auf. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und darin sind alle die erfasst, die ihn zuvor verspottet, misshandelt, ungerecht verurteilt, verleugnet und verlassen haben. Auch Pilatus und Herodes. Sie wissen nicht, was sie tun. Damit bringt Jesus sicher zum Ausdruck, dass mit ihrem Tun ein großes Maß an Verblendung verbunden ist. Aber es wird hier bereits die göttliche Liebe sichtbar, die sogar dem gilt, dessen Sünden rot wie Karmesin sind. Wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Auch der Mörder kann Gnade in Gottes Augen finden, wie Mose, wie David. Und mit diesen Worten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wird sein wirklicher Auftrag sichtbar, nämlich hoher Priester zu sein, der uns eine ewige Erlösung erworben hat. Noch einmal wollen wir auf den gelesenen Petrustext hören. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und das hat Gott Jesaja ja schon Jahrhunderte zuvor schauen lassen. Ich staune immer wieder, mit welcher Deutlichkeit dies Jesaja von Gott geoffenbart worden ist. Das, was Bruder Weggeser am Anfang gelesen hat, dieser Text aus Jesaja 53, der ist ja wörtlich in Erfüllung gegangen. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Diese unglaubliche Erfüllung dessen, was im Alten Testament an manchen Stellen, auch im Danielbuch, vorhergesagt wurde, das hat ja bei den Kritikern dazu geführt, dass sie gesagt haben, das muss alles erst nachträglich geschrieben worden sein. Das kann nicht sein, dass ein Mensch das vorher wusste. Die Schriften des Alten Testamentes sind viel jünger, so sagen die Kritiker, weil sie nicht daran glauben, dass Gott einem Menschen so etwas offenbaren konnte und getan hat. Liebe Brüder und Schwestern, wir dürfen heute Morgen still und dankbar diese Tat des wirklichen hohen Priesters dieser Welt annehmen. Es war Gottes Wille, dass der Heiligste und Unschuldigste, der je auf dieser Welt gelebt hat, ungerecht sterben musste, damit wir Ungerechten gerettet werden können. So haben wir nicht nur zu haben, Entschuldigung, nicht nur der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, nicht nur der Baum des Lebens, schon gar nicht Aarons Stab, sondern das tote Holz des Kreuzes Leben, ja ewiges Leben hervorgebracht. Welch ein Wunder, ein göttliches Wunder. Brot und Wein erinnern uns heute Morgen in besonderer Weise daran. Lieber Zuhörer, wenn du bisher gezögert hast, dieses Wunder für dich im Glauben anzunehmen, dann nimm zur Kenntnis, dass es keinen Grund gibt, es nicht für dich anzunehmen. Was hat Jesus dir getan, dass du ihn nicht als deinen Retter willst? Er hat doch alles für dich getan. Deshalb zögern wir nicht und glauben. Amen.